HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und mir gegenüber sitzt ein Mann der Superlative. Ich zähle jetzt nur mal ein paar kurze Zahlen auf. 581 Bundesligaspiele für den HSV zwischen 71 und 91. 62 Pokalspiele, 81 Internationalspiele, wie viel Freundschaftsspiele dazukommen, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich insgesamt über 1000 Spiele. Und die Erfolge waren jetzt auch nicht so knapp. Dreimal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, zweimal Europapokalsieger und mit der Nationalmannschaft Europameister 1980, Vize-Weltmeister 82 und insgesamt waren es 69 Länderspiele und immerhin 8 Tore. Zur Begrüßung, die jetzt auch schon nicht so kurz war, habe ich mir aber nochmal Verstärkung geholt, und zwar von Harry Beere, dem legendären HSV-Spieler mit der Bundesliga Passnummer 001.
Hallo Manni. Mensch, das ist ja eine erfreuliche Nachricht, dass du beim Hamburger Abendblatt diesen Podcast, den ich auch neulich mitgemacht habe, was ich sehr gut fand, dass du, musst mir aber einen Gefallen tun, rede nicht so viel, weil früher nannte man dich ja immer den Schweiger. Ich kenne dich ja nun auf Zeiten des Schweigens. Aber mittlerweile haben wir ja viele gemeinsame Dinge mit Golf und so weiter. Und ich muss immer dich bitten, lass mich auch mal zu Wort kommen. Also es hat sich eigentlich total geändert. Du weißt, was ich von dir halte. Du warst bis einer der erfolgreichste HSV überhaupt. Hast dich leider, was ich auch immer moniert habe, bei dir zu lange zurückgehalten. Hast du nicht nötig, du bist nun mal eine Ikone, mehr als das. Und ich habe einen Wunsch, dass ich, wenn wir demnächst wieder Golf spielen oder zusammen sind, dass ich nicht immer sagen muss, lass mich auch mal was sagen. Alles Gute, du wirst es schon gut meistern. Bleib locker, wie du bist. Alles Gute, Alter. Also, tschüss.
Danke.
Ja, herzlich willkommen, Manfred Manikals.
Hallo, moin moin.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Manni. Und stimmte das eigentlich früher mit dem Schweigen oder war das auch ein bisschen ein Klischee, was sich da so aufgebaut hat über die Jahre? Warst du wirklich schweigsamer Typ damals?
Nein, das ist ein völliger Blödsinn. Das hat irgendein Journalist aufgebracht. Ich glaube, das war einer von der Bild-Zeitung damals. Der wollte immer, hat mich immer genervt und gefragt. Und wenn er was gefragt hat, habe ich ganz kurz nur geantwortet und bis er mich mehr angerufen hat. Und daher kam das. Dann, dafür gab es einfach eine Warnungsstrafe. Dafür wurde man dann in die Pfanne gehauen. Und dabei kam der Schweiger raus. Aber ja. Ansonsten habe ich damit kein Problem.
Ja. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, Spitzname Schwätzer. Aber das war eher ironisch gemeint. Aber
ja, wenn ich gut drauf bin, wird auch mal ein bisschen mehr erzählt. Das hat Harry ja auch gerade eben schon bestätigt. Und, aber es kommt darauf an, wie die Laune ist und wo ich bin und wo man sich bewegt.
Na klar. Erzähl doch mal kurz, wie geht's dir in diesen besonderen Zeiten? Also wie normal ist dein Alltag noch mit Corona?
Ja gut, mein Alltag hat sich nicht so viel geändert. Ja. Ich gehe jeden Tag mit dem Hund spazieren im Stadtpark hier in Hamburg.
Du wohnst in Winterhude?
Ich wohne in Winterhude, ja. Und ich gehe jeden Tag mit dem Hund spazieren. Und also für mich ist es ganz normal. Die erste Zeit war natürlich schwierig, aber als Fußballer oder ehemaliger Fußballprofi ist man in der Disziplin gewohnt. Und da muss man halt auch mal 2-3 Monate die Füße stillhalten und sich an die Regeln halten. Und insofern war das für mich kein Problem.
Mhm. Findest du die Maßnahmen denn okay oder noch zu sanft? Wie siehst du das?
Das ist schwer zu sagen. Es reden zu viele Leute mit. Ja. Und es gibt viele Meinungen, aber man muss was machen, das ist klar. Weil im Frühjahr waren die Alten gefährdet. Oder ich gehörte auch zur Risikogruppe. Jetzt betrifft es inzwischen auch schon Schüler und junge Leute. Also man darf da nicht sorglos mit umgehen. Das ist schon eine Sache, die auch an die Substanz geht bei vielen. Ja.
Hm. Inwieweit konntest du denn dieses Jahr deine Fußballschule, die du ja schon seit vielen Jahren, glaube ich seit 2005 betreibst, an der Ostsee jetzt zuletzt noch betreiben?
Ja gut, wir hatten natürlich auch Auflagen im Hotel am Weißenser Strand an der Ostsee oben. Das Hotel hatte große Auflagen, hat sie überragend gelöst mit Desinfektion und so weiter und Abstand halten. Und wir haben auch trainiert, wir waren gut besucht in der Schule, wir haben viel Spaß gehabt und die Kinder haben sich auch gut dran gehalten. Wir haben auch in kleinen Gruppen trainiert. Das konnten wir so regeln auf dem Platz, 3-3, 4-4 mit Abstand. Geht natürlich schon immer beim Fußball,
ja.
Ist sehr schwer, aber es ist nichts passiert. Und wir sind gut durch den Sommer gekommen. Es war, war recht gut besucht, ja.
Aber wie macht ihr das jetzt für das nächste Jahr? Könnt ihr jetzt eigentlich noch gar nicht richtig planen? Oder wie macht ihr das?
Ja, wir sind dabei jetzt. Wir haben das ganze Jahr schon verplant mit Terminen. Die kommen jetzt in 2 Wochen raus. Und ja, wollen wir mal sehen, was bis dahin ist. Corona, wir wissen nicht, was passiert. Wir haben dieses Jahr auch einige Veranstaltungen absagen müssen. In Vereinen zum Beispiel, wo dann 60, 70, 80 Kinder kommen. Und das ging natürlich nicht. Das sind 4 Veranstaltungen abgesagt worden. Die haben wir jetzt ins neue Jahr verschoben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit Corona. Mhm. Das ist ja auf unbestimmte Zeit. Termine haben wir gemacht, klar, aber es kann auch sein, dass wir wieder Absagen haben oder müssen. Je nachdem, was passiert. Da müssen wir abwarten.
Wir müssen vielleicht auch für die ein bisschen jüngeren Zuhörerinnen und Hörer mal nochmal sagen, du hast ja nach deiner Karriere auch nicht ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich gebe nur mal ein paar Stichworte. Du musst mir dann sagen, wenn ich was vergessen habe. Also natürlich einmal Vertriebsdirektor Coralba.
Italienisches Mineralwasser.
Mineralwasser, genau. Dann warst du auch Versicherungsagentur hast du mal gemacht mit einem Kollegen oder einem Freund zusammen? Nein, eine
Versicherungsagentur hatte ich. Während meiner ganzen Karriere war ich an einer Agentur beteiligt, die ist Eichmann Calcio damals. Und anschließend habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung, wo Schumi Aushängeschild war. Und das hat auch Spaß gemacht, habe ich aber nur 4 Jahre gemacht. Und danach habe ich eine Fußballschule gemacht, nebenbei immer gemacht. Mhm. Fußballschule und ja. Bis heute.
Sport- und Eventmarketing, Vermarktungsagentur Eiber, warst du auch mal
in? Da war ich auch 2 Jahre involviert, da draußen bei Lüneburg.
Bei Lüneburg,
ja. War eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht. Aber wie es so ist, manchen Firmen geht es schlecht, es fallen Arbeitsplätze weg und man muss sich verändern, das ist nicht so einfach in der heutigen Zeit.
Ja, ja. Man muss es ja sagen, du bist jetzt ja auch schon im Rentenalter, ne, Manni? Tut mir leid, das sagen zu müssen.
Vielen Dank, ja.
Aber machst du neben der Fußballschule im Moment noch was oder konzentrierst du dich darauf?
Na, also Fußballschule, wenn alles gut läuft, haben wir ein halbes Jahr zu tun, also in der Ferienzeit, so 4-5 Monate und da sind wir wirklich auch gut beschäftigt. Es ist im Sommer sehr anstrengend, wenn es heiß ist, dann stehst du 6 Stunden auf dem Platz und so weiter. Und gut, ich kann mir das einteilen. Ich habe da auch mal einen Co-Trainer mit. Im Moment ist mal Dieter Schleenbein bei mir mit dem Training, der mir hilft. Und je nach Aufwand haben wir dann 2-3 Trainer, die das Ganze dann begleiten.
Mhm. Und eine Sache hätte ich beinahe noch vergessen. Du hast ja auch mal in Wein gemacht mit deiner Schwester zusammen. Du bist ja in Ludwigshafen geboren. Deine Schwester lebt in der Pfalz. Ja. Das ist aber seit einigen Jahren auch vorbei, oder? Warum eigentlich?
Schwester hat sich vom Winzer getrennt, das ist ganz einfach.
Ach so.
Und dann wurde auf einmal der Wein teurer, dann habe ich dann woanders bestellt. Na, Spaß beiseite. Nein, die haben sich getrennt und ich habe das dann noch eingestellt. Ich verkaufe heute noch Wein, aber nur im Bekanntenkreis. Ich bin im Jahr viermal in der Pfalz zum Wandern mit Freunden und Bekannten. Mhm. Das sind immer so zwischen 12 und 24 Leuten. Dann machen wir Wandern, gutes Essen.
Klingt sehr gut.
Und Weinproben. Das findet so 3-4 Mal im Jahr statt und das macht viel Spaß.
Mhm. Ja, dann könntest du ja eigentlich auch bei unserem Podcast 4 Flaschen auch mit unserem Chefredakteur auftreten, dann bist du ja ein richtiger Weinkenner. Oder beschränkt sich das eher?
Ich habe für euch eine Kiste mit im Auto unten, aber erstmal gucken, wie das hier läuft, vielleicht kriegst du noch eine.
Okay, dann würden die mit dem Sommelier ist aber gefährlich, ne? Da ist beinhartes Urteil, ne?
Das stimmt.
Ob der schmeckt. Also
Preis-Leistung stimmt immer bei uns.
Okay, sehr gut. Ja, Manni, es ist natürlich nicht ganz ein Zufall, dass ich dich ausgerechnet in der Woche jetzt eingeladen habe zu uns in den Podcast. Die Nationalmannschaft spielt am Dienstag in Sevilla gegen Spanien. Und wenn ich jetzt richtig rechne, hast du vor 38 Jahren hat sich da ein legendäres WM-Spiel in Sevilla zugetragen zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich. Halbfinale, ja. Genau. Und ich habe mal ein paar Schnipsel zusammengeschnitten. Wir hören mal kurz in den Originalkommentar rein.
Das Nervenspiel beginnt. Meine Damen und Herren, Sie sind sicher mit mir einverstanden. Wenn ich ganz, ganz knapp antippend kommentiere, Sie kennen die Spieler, Sie sehen, wer schießt und Sie sehen, wohin der Ball geht. Es ist ein grausames Spiel, vergleichbar im Tennis, im Tiebreak. Die Engländer, die Amerikaner haben das mal Sudden Death genannt, schwer zu übersetzen. Die Mannschaft, die verschießt, sie ist weg von einer Sekunde. Kalt. Er hat geschafft. Das muss doch wie erlösend wirken, wenn der Ball im Netz ist. Horst Rubesch hat es in der Hand. Dann braucht Stielecke, der immer noch verzweifelt ist, der von Tremler getröstet werden muss. Beide. Rubesch schießt ins Tor! Das müssten Sie sehen, liebe Zuhörer. Die ganze Mannschaft auf Horst Rubesch. Da liegen sie übereinander. Da liegen sie übereinander. Bernd Förster, Tremler auf Uli Stielecke, Jupp Derwall umarmt die deutschen Spieler. Jetzt haben sie es geschafft. Jetzt sind sie im Finale. Das ist ja einfach nicht zu begreifen.
Ja, für mich unvergessen, ehrlich gesagt. Wie ist es bei dir? Wie sind die
Erinnerungen? Ich habe das zum ersten Mal gehört jetzt.
Ja, aber es war für mich damals Jugendlicher ein legendäres Spiel. Verlängerung 1-1, ihr liegt 3-1 zurück, schafft noch das 3-3, rettet euch ins Elfmeterschießen und dann verschießt Uli Stielecke, ein anderer Franzose, den ich jetzt gerade nicht drauf habe, und ihr gewinnt dann am Ende mit Horst Rubesch. Du hast damals den ersten Elfmeter geschossen.
Ja, normalerweise war Paul Breitner immer der Schütze Nummer 1, ich Nummer 2. Aber an dem Tag, ich weiß noch nicht warum, hat er gesagt, schießt du zuerst. Weil es war schon, klar, es stand auf der Kippe, es ging um alles. Und ja gut, ich war mir eigentlich sicher, dass ich ihn reinmache. Aber wie gesagt, ich habe den ersten gemacht, Rubesch den letzten. Die beiden HSV haben die entscheidende Tore geschossen.
Ja, genau.
Der erste war natürlich wichtig, der erste ist immer wichtig, dass er reingeht. Gut, Stielecke hat verschossen, dann wurde es nochmal eng. Mhm. Aber die Franzosen waren auch ziemlich fertig. Wir haben in die Verlängerung gespielt und es war sehr warm. Wir waren alle ziemlich am Ende, damit unser Spiel hat Substanz gekostet. Die hat uns dann im Finale gefehlt.
Ja, gegen Italien habt ihr dann 3-1 verloren. Du hast ja viele Elfmeter geschossen in deiner Karriere, sehr, sehr erfolgreich auch. Aber ging dir damals dann doch besonders die Pumpe in so einem Spiel?
Nein, eigentlich nicht. Man ist so konzentriert, man ist so fokussiert im Spiel drin und da macht man sich keine Gedanken für. Ich war mal ziemlich sicher, dass ich ihn reinmache und das.
Hast du dann eigentlich immer den Torwart versucht auszugucken? Oder wie
das
hast
war
du
das unterschiedlich. Ich habe je nach Gefühl mal links, mal rechts. Kam auf die Tagesform drauf an, wie ich drauf war.
Ja, also du hast von 60 Elfmetern hast du 53 verwandelt. Unglaubliche Quote.
Sag mal, die wichtigen, die rein mussten, die waren alle drin. Und gut, es waren auch 7 Nieten dabei, aber der Erste, den gehalten hat, damals Kargus, als er in Nürnberg gespielt hat, der wusste immer, wo ich hinschieße, weil wir die auch im Training immer geübt hatten. Und ich hatte ja auch, wir haben im Training auch 11 Meter geübt, ja, mit Kargus. Und gegen Kargus war das nicht so einfach.
Ja.
Wer dann einen guten Tag hatte, auch Uli Stein hat 11 Meter gehalten. Aber wie gesagt, Übung ist alles. Mhm. Da wird auch immer einer verschossen, ist auch klar. Aber man muss da Selbstvertrauen haben und dann klappt das auch.
Ja. Trotzdem, 53 verwandelte Elfmeter ist bisher auch Rekord. Das hat noch nicht mal Gerd Müller geschafft, das muss man ja auch mal sagen. Und bei so vielen ist ja klar, dass auch mal einer daneben geht. Trotzdem ist das immer noch Rekord. Wobei auch 6 Eigentore, ne, muss ich an der Stelle auch gleich nochmal sagen, ist auch allerdings nicht mehr alleiniger Rekordhalter.
6,
ne?
Finde ich ja gut. Früher waren es mal 7.
Aber es werden
immer weniger.
Habe ich dir einen weggenommen? Kann auch sein, 7.
Also, das ist sowieso ein Witz. Wer hat das erfunden? Eigentore?
Ich weiß es nicht.
Also ich habe mein Eigentor gemacht, da wurde ich auf der Linie angeschossen, ja, und der Ball war drin. Und ob das dann ein Eigentor ist, gut. Hm. Aber das war auch ein Rekord und der wurde immer erwähnt, erstaunlicherweise.
Aber nochmal zurück zur WM.
Die negativen Sachen vergessen die Leute nicht.
Das ist schön. Das musste ich jetzt nur eigentlich auch Spaß nochmal einstreuen. Nochmal kurz zurück zur WM 82, zum Titel. Wie wir wissen, hat es jetzt nicht gereicht. Lothar Matthäus hat später mal, ich habe ihn mal im Interview nach dem Turnier gefragt und er hat gesagt, vor dem Turnier ist eigentlich wirklich alles gemacht worden, was nicht zum Fußball gehört. Insofern muss die Finalteilnahme noch höher eingeschätzt werden. Hat er recht?
Ich weiß nicht, was er damit meint.
Nein, da gab es ja diesen legendären Trainingslager wahrscheinlich am Schlusssee.
Ja, wir haben ein tolles Trainingslager gehabt. Das Problem war, wir hatten einige Verletzte, es war sehr heiß und wir haben auch viele Regeneration gemacht. Aber gut. Es wurde auch mal ein Glas Wein getrunken zum Abendessen, was völlig ganz normal war, dass auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier getrunken wurde.
Ja. Ich glaube, Toni Schumacher hat damals in seinem Buch ein bisschen was erzählt, was nicht so gut ankam, auch über das
Trainingslager. Ja, es gibt manchmal in Mannschaften auch so Klicken, die sich so aufteilen. Und Ich war nicht in seiner Clique dabei. Ich weiß nicht, was sie so gemacht haben.
Ja, okay. Das Frankreich-Spiel war sicherlich eins der aufregendsten Länderspiele für dich. War das auch dein, was war denn dein Bestes, an das du dich erinnerst?
Mein bestes Länderspiel? 78 in Córdoba.
Ja.
Gegen Österreich.
Gegen Österreich.
Da waren wir super stark. War Spaß beiseite. Es gab viele gute Spiele, aber jetzt speziell würde ich jetzt keins herausheben.
Mhm.
Da gab es einige, die dazu geführt haben, dass wir uns qualifiziert haben. In Irland damals habe ich ein Riesenspiel gemacht, gegen Argentinien, Italien. Und ich spiele da jetzt keins.
Ja.
Mir fällt da gar ganz ein, jetzt, wo ich da so gut drauf war.
Ja. Okay, also 74 warst du ja noch nicht dabei, da war einfach die Konkurrenz, du warst ja noch ziemlich jung, da war die Konkurrenz auch mit den Bayern, auch mit oder auch mit den Gladbachern, auch mit
Vogt. War schon, 74 war ich schon 24, nur damals musste man 5-6 Jahre warten, bis mal einer gewechselt hat. Das ist nicht so wie heute. Damals hat bei die Vogt gespielt und der war ja gesetzt immer. Und ich hatte Glück, dass dann Beckenbauer weggegangen nach Amerika gegangen ist, nach Cosmos, und dass der Posten frei wurde, hab ich umgesattelt auf Libero, weil es gab keine andere Chance zu spielen. Und dann habe ich dann 2 Jahre Libero gespielt.
Ja.
Ich bin dann wieder zurückgegangen auf Verteidiger im Verein, weil die Außenseite, das hat mir dann das Offensivspiel doch besser gelegen.
Ja.
Libero hat Spaß gemacht, klar. Wir haben auch erfolgreich gespielt. Wir waren ungeschlagen, 77 auf der Südamerika-Tour. Wir haben eine tolle Mannschaft gehabt, drüber gespielt. Nur auch 78 hatten wir dann wieder so 2-3 Klicken in der Mannschaft. Die Köln-Abteilung, Hamburg-Abteilung und so weiter. Das hat nicht ganz gepasst und da ist immer auch, hat es am Ende auch nicht gereicht.
Das war ja auch damals in Argentinien, auch da war der, wie hieß das, Asco Chinga oder so?
Ja,
ne?
Asco Chinga, das Militärkaserne. In einer Kaserne mitten auf dem Land, das war unglaublich. Und das kann man mit heute gar nicht vergleichen. Also heute.
Was habt ihr da den ganzen Tag gemacht? Also wie telefonieren konnte man ja
auch? Mit Journalisten gesprochen, die waren auch mit auf dem Gelände.
Musstest selbst du mal mit Journalisten sprechen?
Da musste ich auch mit den Leuten umgehen, ja. Ja, das war nicht so einfach. Und eine Stunde zum Start und so weiter. Und also es war Landabteilung. Da kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Das war eine Abenteuerreise eigentlich.
Ja, ja. Und dann, du hast es ja wieder irgendwie als Schmach von Córdoba in die Geschichte ein. Wie oft wirst du bis heute eigentlich nochmal drauf angesprochen, auf das Spiel, auf das 2-3 gegen
Österreich? Damit muss man leben, wie ich schon sagte, die negativen Sachen bleiben auch hängen.
Ja.
Da erinnert sich komischerweise jeder dran. Córdoba, Eigentore, unglaublich.
Ja.
An die guten Sachen haben sie alle vergessen.
Nein. Aber du hast ja doch immer selbst gesagt, dass hier die, dass man auch verlieren können muss und dass du ja auch viele, ihr habt ja auch ein paar zweite Plätze gehabt, du hast ja viele Titel gewonnen, aber eben auch mal durchaus mal eben
der Zweite reingegangen. Ich hatte jetzt gerade 50-Jähriges, ja, mit unserer A-Jugend. Der damalige A-Jugend hatten wir 50-Jähriges. Nach 50 Jahren haben wir es wieder gesehen. Und wir haben damals im Bochums Finale, wir waren Favorit.
Für Altrip damals
noch, ne? Für Altrip haben wir 2-0 geführt, haben noch 3-2 verloren, weil wir alle Tore selbst geschossen haben. Ich habe den Film nochmal gesehen. Und wir haben es nach 50 Jahren wieder getroffen. Das war ein Riesenerlebnis vor 2 Monaten. Und haben jetzt auch wieder Kontakt. Und es war, ja, und da habe ich mein erstes Spiel verloren. Das war damals in der Jugend.
Ja, ganz bittere
wahrscheinlich damals. Und das habe ich immer verfolgt. Ich habe immer erst verloren, dann haben wir gewonnen. Auch im Pokal war es so. DFB-Pokal. Zuerst verloren gegen Frankfurt in Düsseldorf. Das nächste haben wir gewonnen. Meisterschaft Zweiter gewonnen, nächstes Jahr Erster. Zweiter, Erster. Also ich bin noch 5-6 Mal Zweiter gewonnen. Sonst wären noch ein paar Titel dazugekommen.
Ja.
Aber wie gesagt, aus Niederlagen kann man auch lernen. Und das mussten wir lernen und haben es auch gelernt dann.
Du hast ja auch mal früher gesagt, also ihr habt ja auch so viele Spiele gemacht. Ihr hattet ja gar nicht die Zeit, da euch lange mit Niederlagen aufzuhalten. Ne? Und dann ging es ja gleich schon wieder weiter und dann konnte man das auch vergessen machen.
Das ist auch Erfahrungssache. Man lernt da draus, und wenn man verliert, man weiß dann auch, warum man verloren hat. Und im Fußball ist es schön, das kann man eine Woche später wieder ausgleichen.
Mhm.
Oder ein paar Tage später.
Ja, sag nochmal kurz, du bist dann, damals war Jupp Derwall Bundestrainer, du bist dann zurückgetreten, ihr habt ein bisschen Differenzen gehabt über die Taktik, oder was war da los damals? Klär das doch nochmal ganz kurz auf,
bitte. Ja, alle fing damals an, wie die Holländer zuerst mit Raumdeckung zu spielen, wir haben doch Manndeckung gespielt, und da habe ich mit dem Theater, weil Ennard Steeds kam einmal vorbeigelaufen, der linke Verteidiger, ich habe rechts gespielt, auf einmal war der bei mir, ich sage, was machst du hier? Ja, mein Mann ist hier, ich sage, geh drüber, meiner ist da drüben, wir tauschen. Und das hat Derwall nicht so ganz verstanden, da haben wir uns in die Wolle gekriegt. Wir haben das unter 4 Augen da mal geklärt, aber da haben wir zu viele taktische Fehler auch gemacht nach dem Europameistertitel, und das hat dann nicht mehr gepasst.
Ja, okay. Bereust du das ein bisschen, dass du dann gesagt hast, hier Schluss?
Ich hätte noch 2 Jahre spielen können. Als Beckenbauer kam er dann danach, später 86 noch, war ich noch topfit. hätte ich noch mitfahren können, aber Franz hat dann auf Bertolt gesetzt, gut, die sind dann auch nur Zweiter geworden, 4 Jahre später wieder Weltmeister, aber es war dann okay für mich, wenn ich ja. dann mal Nein sage, dann ist es auch so und im Nachhinein war das auch richtig.
Ja. Wie sehr verfolgst du die Nationalmannschaft heute noch, guckst du dir solche Spiele wie gegen Ukraine an?
Nein, eigentlich nicht, ich bin ein schlechter Zuschauer, leider, ich habe lieber gerne selbst gespielt auf dem Platz und das Spiel mitbestimmt, aber zugucken ist für mich eigentlich ja, langweilig, macht keinen Spaß.
Mhm.
Das bringt mir nichts.
Liegt das auch am Produkt? Also ist dir das?
Das kann auch am, das inzwischen auch am Produkt liegen. Ja, es geht da, ja, es spielen fast nur noch A-Jugendmannschaften auf dem Platz. Ja.
Weil die so jung sind, die Typen.
Ja, 18, 19 spielen die heute und das gab es früher natürlich nicht. Früher hast du mal eine Chance gehabt, 3, 24.
Mhm.
Dafür spielen, haben wir früher auch länger gespielt. Und die spielen heute auch nicht mehr so lange, weil anders trainiert wird. Und es hat sich vieles geändert im Fußball. Leider.
Mhm. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber es ist, auch die Quoten sind ja auch insgesamt zurückgegangen im Fernsehen. Also es geht ja vielen so, dass irgendwie die Attraktivität nicht mehr ganz so groß ist. Oder was fehlt dir denn da jetzt nochmal? Kann man das irgendwie nochmal genauer fassen?
Ist einfach zu viel im Fernsehen. Wir gucken heute englische Liga, ja? Wir gucken italienische Liga, dann die Spanier, dann kommt Amerika dazu. Wir gucken Fußball aus der ganzen Welt. Man kann den ganzen Tag, wenn man im Fernsehen Fußball gucken, und das ist natürlich übersättig, sage ich mal. Es geht auch keiner mehr zu einem Amateurverein. Der ganze Amateurfußball geht kaputt, ja, weil die keine Zuschauer mehr haben und, und. Ich sehe das auch bei uns in der Pfalz auf dem Dorf. Da stehen 3 Leute draußen, früher waren es 300, ja. Ist nur noch Konsum, Konsum, Konsum. Alle sitzen zu Hause und es wird weniger, weil es irgendwann auch langweilig. Ich gucke ganz zu mir auch lieber Golf.
Ja, auf Golf können wir ja, ich schiebe das jetzt mal vor, du machst ja mit, damals hast du mit Hansi Müller auch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt und der hat natürlich auch eine kleine Frage an dich, Stichwort Golf.
Lieber Manni, wir haben ja neulich zusammen gegolft und du weißt ja, dass ich inzwischen auch unter die Golfer gegangen bin vor 3 Jahren und du golfst ja schon ewig und richtig gut. Wie bist du eigentlich zum Golfen gekommen? Das würde mich mal interessieren. Erzähl doch mal, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, okay?
Okay.
Ja, dann. Das klingt nach einer guten Geschichte.
Zum Golfen bin ich gekommen über Kevin Keegan. Wir waren im Trainingslager in Quickborn und da ist ein See. Und da hat er mal uns gefragt, wenn ich den Ball über den See schlage, was wetten wir? Dann haben wir gesagt, ja, jeder Zehner, das schaffst du nie.
Wie groß war der See denn?
Der See ist, ich sag mal, maximal 150 Meter. Lass ihn 200 sein. Auf jeden Fall, der kleine Engländer hat das Ding aufgeteet, hat den Ball weggehauen, in den Wald hinein, haben wir gar nicht mehr gefunden und hat sich kaputt gelacht. Ja.
Der kannte und hat abkassiert.
Und hat abkassiert, ja klar. Da bin ich zum Golfen gekommen, es hat Spaß gemacht.
Ja, und dann hast du auch bald dann während deiner aktiven Zeit noch hast du dann angefangen damit. Also das will ich auch können. Das ist.
Ich habe ja in der aktiven Zeit noch angefangen, aber nur ganz begrenzt, weil es Golf ist auch teilweise Kraftsport, man muss aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Ja. Ist nicht so einfach, ist sehr technisch anspruchsvoll. Und ja, und nach der Karriere habe ich dann intensiv angefangen mit Trainerstunden und so weiter und spiele das heute noch, ja.
Ja.
Mehr oder weniger auch erfolgreich, habe schon ein paar Turniere gewonnen. Aber wir wissen, es ist ein Amateursport, aber macht riesen Spaß und es geht auch vom Körper, wenn man es richtig spielt.
Ja. Ja,
das weißt du ja am besten.
Ja, wir haben auch schon mal zusammen gespielt. Ja. Aber was ja viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass du mit Hansi zusammen auch einen Podcast machst.
Ja.
Manni und Hansi oder Hansi und Manni, weiß ich jetzt nicht so genau. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beiden euch zusammengetan habt?
Mich hat eine Agentur angesprochen und haben wir so mal Gedanken drüber gemacht, wer mit wem, wie das passen könnte, Nord gegen Süd, Ost gegen West.
Ja.
Dann hat das mit Hansi Gott sei Dank geklappt. Wir haben es auch länger nicht gesehen und wir haben immer noch ein super Verhältnis, über die Jahre schon, haben auch immer noch Kontakt gehabt. Auch mit den Förstern zum Beispiel habe ich immer noch großen Kontakt. Und wenn ich Ott bin, sehe man es auch immer. Und ja, das macht Spaß. Und wir haben jetzt uns festgelegt, dass wir die Europameisterschaft machen bis zum Ende. Das hat sich natürlich jetzt alles verschoben. Wir haben jetzt auch ein halbes Jahr Pause gemacht und ich hoffe, dass wir im neuen Jahr wieder losgehen. Schauen wir mal.
Ja.
Das war auch ein Problem. Es sind ja Sponsoren dabei und das spielt alles eine Rolle. Und viele Sponsoren sind abgesprungen, auch in der Bundesliga und so weiter. Es wird alles weniger. Durch Corona. Weil wir spielen uns seit einem halben Jahr ohne Zuschauer. Das ist alles nicht so einfach.
Ja, klar. Aber so viel auch dazu, dass du nicht gerne redest, ne? Du machst auch einen eigenen Podcast. Also damit hätten wir das Thema dann auch komplett abgeräumt.
Ja, kannst du abhaken.
Ja. Lass uns mal auf den großen, auf den größeren Ball zurückkommen. Was glaubst du, wie lange dauert das, bis mal wieder ein HSV im Kreis der deutschen Nationalmannschaft unterwegs ist?
Ein Spieler vom HSV?
Ja.
Buh, das sehe ich im Moment keinen.
Mhm. Klar, jetzt spielen sie
vielleicht,
auch zwei.
Vielleicht, wenn er in der Bundesliga spielen würde, der wie heißt der, linke Verteidiger Leipold, der spielt ganz ordentlich, hat auch ein Jahr konstant gespielt, soweit ich das beurteilen kann. Und das ist, glaube ich, der Einzige, der da vielleicht mal eine Chance kriegen könnte.
Du warst ja, wenn ich das richtig weiß, zu Zeiten, als noch Publikum erlaubt war, auch häufiger in meinem Volksparkstadion, ne? Und guckst dir die Spiele an oder jetzt in der zweiten Liga weniger? Wie war das? Wie
zweite
war das
Liga ist weniger, weil es auch uninteressant ist für mich. Zweite Liga. Ich bin natürlich abends immer da, um Freunde, Bekannte zu treffen und wir gehen da regelmäßig, was heißt regelmäßig, von 17 Spielen oder Heimspielen sehe ich vielleicht die Hälfte maximal.
Mhm.
Das reicht auch.
Ja, trotzdem hast du jetzt wahrscheinlich...
Das Problem ist natürlich auch die Anstoßzeiten. Ne?
Ja.
Samstagmittag um 1, da gehen wir lieber Golf spielen.
Mhm.
Das macht mehr Spaß, als dazu zu gucken. Und ja, dann ist es halt je nachdem, wie die Termine liegen, geht man mal hin.
Ja. Trotzdem mal gefragt, auch wenn du jetzt dann doch ein bisschen Distanz hast, wie siehst du so den Start jetzt in die neue Saison? Kann man da schon was ableiten oder ist es einfach noch zu früh nach so wenig Spieltagen?
Ja gut, der Start ist natürlich nicht schlecht mit glaube 16 oder 18 Punkten jetzt.
Mhm.
Das wäre okay. Sie müssen nur jetzt dranbleiben und konstant das durchstehen, dann haben sie dieses Jahr eine Chance aufzusteigen.
Mhm. Was auch richtig mal auf einen jüngeren Trainer zu setzen, der jetzt eigentlich auch jetzt nicht so im Gegensatz zu Dieter Hecking, der jetzt schon sehr erfahrener war, oder ein anderer, der hungrig ist, der unbedingt das will, ist das ein guter Move gewesen?
Das wird sich rausstellen. Wenn es aufsteigen ist, natürlich der Größte, ist
klar. Auch klar.
Aber ich glaube, er macht einen bescheidenen Eindruck und einen soliden Eindruck. Das ist auch okay. Man soll mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Bescheidenheit tut man ganz gut im HSV. Und ja, bis jetzt läuft es gut. Nur die Saison ist noch lang. Es kommt noch keine, man weiß nicht, was passiert.
Ja.
Mit Unterbrechung und so weiter. Aber im Moment sieht es gut aus.
Also
die Startphase war nicht schlecht.
Bis ja, okay. Ich will jetzt nicht die ganze Vergangenheit aufarbeiten, aber trotzdem noch einmal kurz einen Schwenk nach hinten machen quasi. 2014, als HSV Plus dann kam, du warst ja damals in der Initiative HSV Allianz und warst auch damit in der Öffentlichkeit und hast damals, ich zitiere mal, ich habe es mir aufgeschrieben, gesagt, hast gewarnt, der Verein und die Fans werden von HSV Plus nicht mitgenommen und hast befürchtet, dass der HSV verramscht wird. Fühlst du dich so im Nachhinein bestätigt, dass das eben genauso gekommen ist, viel Geld angesammelt und rausgeblasen?
Gut. Ja gut, wenn man so das sieht, was da an Geld, ich will nicht sagen veruntreut wurde, rausgeblasen wurde und ausgegeben wurde, ist schon Wahnsinn. Und das ist auch völlig unnormal. Und was noch schlimmer ist, es haftet keiner für. Ja?
Mhm.
Keiner war es gewesen. Ja? Jetzt sind wieder neue Leute da, aber es scheint ja, ich weiß nicht, wie das finanziell aussieht, es scheint ja so weiterzugehen. Und ja, die Zuschauer sind jetzt auch weg, Corona-bedingt, okay.
Jetzt, ja.
Und das reißt auch jeden Monat ein Loch in die Kasse. Man muss mal abwarten, bis es im neuen Jahr weitergeht.
Mhm. Na gut,
okay. Letztes Jahr waren ja schon Vereine pleite, wissen wir alle, in der Bundesliga und der zweiten Liga auch. Bis der letzte Tranche kam von Sky, 250 Millionen, dann ging das Ganze weiter. Und wie es jetzt weitergeht, wir müssen abwarten, was passiert.
Ja, aber klar, ich meine, der HSV hat jetzt seit wie vielen Jahren 10-mal in Folge negative Bilanz gemacht.
Ja, das Geld muss irgendwo herkommen. Dann sind Sponsoren abgesprungen und eine Stadionname steht noch draus und es wird, nur die Gehälter sind nicht runtergegangen.
Einer, der so ein bisschen auf deiner Position spielt, jetzt in der aktuellen Mannschaft, hätte auch mal eine Frage an dich.
Hallo Herr Keitz, hier ist Jan Jamra vom HSV. Mich als aktueller Rechtsverteidiger würde interessieren, was denn Ihr größtes und wichtigstes Spiel für den HSV war.
Größtes und wichtigstes Spiel? Da gab es ja einige, ne? Aber welches würdest du rausziehen?
Ja gut, es gab einige Spiele, die wichtig waren, als wir in 70 Jahren auch mal gegen Abstieg gespielt haben. Aber das größte Spiel, was wir für den Verein gemacht haben, war... Ja, einmal Athen und vor 83 Athen und vor Real Madrid in Hamburg haben in Madrid 2-0 verloren und haben das Rückspiel dann 5-1 oder 5-2 gewonnen. Da habe ich sogar noch zwei Tore. Das war eins der größten Spiele an die mich erinnern kann. Und er hat in Hamburg, sag ich mal, die Luft gebrannt. Das war eine Atmosphäre, da hat alles gepasst.
Ja.
Da sprechen die Leute heute noch von. Das war mit das größte Spiel, was wir gemacht haben. Ja.
Hm. Hast du das nochmal gesehen dann irgendwann? Oder ich weiß gar nicht, wie das
war. Ja, ab und zu habe ich das nochmal gesehen im Internet und so weiter und auch mal live. Das war jetzt auch in der Pandemie, war es irgendwo zu sehen. Habe ich überraschend eingeschaltet oder eingezappt.
Ja.
Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war der Kommentator Fritz Klein.
Ja.
Ein Riesenspiel, aber der ist fast eingeschlafen draußen.
Ja, das ist schade, heute.
Aber Fritz war nicht der Kerl draußen.
Ja, das war ja auch ein bisschen so wie bei dem Einspieler 82. Ich sage jetzt mal nichts, ihr seht ja sowieso, was passiert, da brauche ich ja nichts mehr sagen. Ne?
Ja, unglaublich. Aber das kann man bis heute nicht vergleichen, aber gut, war also.
Ja,
aber die Frage war gut, tolles Spiel. Das war noch, ja, mal überragend.
Hm.
Da sprechen, werde ich heute noch drauf angesprochen.
Ja. 83 beim Europapokalsieg der Landesmeister gegen Juve stand ja auch standst du mit Horst Rubisch auf dem Platz auch zusammen, der jetzt ja wieder beim HSV ist. Wie ist euer Kontakt? Habt ihr jetzt auch mal gesprochen zuletzt? Und
nein, zuletzt nicht. Wir haben immer Kontakt gehabt zwischendurch, als er noch beim DFB war und haben es immer zwischendurch mal getroffen und gesehen. Bei verschiedenen Veranstaltungen auch. Und es ist beim HSV leider 20 Jahre zu spät.
Mhm.
Was soll ich dazu sagen?
Ja, besser spät als nie, oder?
Ja gut, besser spät als nie. Ich weiß nicht, was er jetzt, gut, er ist jetzt für die Jugend zuständig, das ist okay, aber seine Zeit ist, glaube ich, auch begrenzt. Er ist jetzt auch bald 70 und ich weiß nicht, wie lange er da noch Lust hat, das zu machen. Aber sie werden einen guten Nachfolger finden, der das ordentlich macht. Aber ich weiß nicht, was da genau passiert. Ich bin da nicht involviert im Moment.
Ja, genau. Du hast ja die ganzen Jahre, du warst einmal...
Aber vor 20 Jahren, Rubisch, kannte jeden jungen Spieler in Deutschland. Jeden.
Ja.
Als DFB-Trainer. So ein Mann muss sich doch einbauen, muss sich doch fragen, was ist los, wen können wir holen und. Das sind jetzt
20 Jahre später. Gebe ich dir recht. Das ist ja,
da darf man gar nicht drüber nachdenken.
Der HSV hat ja sowieso nicht so geglänzt damit, dass er frühere Spieler dann auch eingebunden hat, anders als jetzt andere, als es anderen Clubs gelungen ist.
Ja, oder zum Beispiel, ich hatte noch ein Beispiel. Jetzt Bayern, vor zwei Jahren habe ich mit Karl Rummenigge und Hunter Jönes gesprochen. Wieso? Die hätten uns doch mal Spieler ausgeliehen, ja?
Mhm.
Da war aber keiner in der Lage, mal Hönes anzurufen und sagen, du kannst uns helfen, ja?
Ja.
Wäre ja alles gegangen, nur,
Kein Kontakt, meinst du?
Alle sind gut vernetzt, aber kein Kontakt zu Bayern.
Ja, das ist bitter. Aber wie geht denn der HSV, da ist der HSV so mit seinen ehemaligen Ikonen, Legenden umgegangen in der Vergangenheit? Fühlst du dich okay behandelt oder wie ist es bei dir?
Oh, okay behandelt. Was soll ich dazu sagen?
So wie es
ist. Da kommt jetzt der Schweiger durch, dazu sage ich nichts.
Ja.
Nein, also da ist vieles verkehrt gelaufen, sage ich mal, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Spielern und ja, das liegt dann immer an den Leuten, die gerade da sind und ja, was soll ich dazu sagen?
Naja, es waren ja relativ wenige. Bernd Wehmeyer ist aktuell noch da, früher war mal Holger Hieronymus als Manager aktiv, jetzt ist Horst Rubisch, du sagst viel zu spät, aber es ist ja relativ überschaubar einfach gewesen. Ne? Und
ja gut, Wehmeyer ist jetzt schon lange dabei, zudem habe ich natürlich auch immer guten Kontakt und es war auch der Einzige, der noch da war, sonst habe ich da keinen mehr gesehen.
Hm.
Rubisch kam letztes Jahr und Hieronymus, die Zeit ist auch schon ein bisschen länger her.
Ja, das stimmt. Damals war ja die Ausländerregelung eine ganz andere. Es durften immer nur ein oder zwei Ausländer pro Mannschaft spielen. Ich denke mal, das hat ja auch verhindert, dass dann der Transfermarkt so richtig in Schwung kam damals. Du hast ja dann bis auf die kleine Ausnahme Frankreich mit Bordeaux und Mühlhausen hast du immer für den HSV gespielt. Was hättest du denn rückblickend, wärst du gerne mal gewechselt?
Ja, gut, das wäre heute nicht mehr möglich. Heute würde ich garantiert woanders spielen. Damals gab es auch ein Angebot von Juventus Turin.
Mhm.
Kevin Keegan und ich, wir wollten beide nach Turin. Also Kevin Keegan hat ein Angebot und ich wäre da mitgegangen.
80 dann oder wann war das?
Ja, das war 1980. Das Problem war nur, es durfte nur ein Ausländer spielen.
Ja.
Insofern haben wir dann beide abgesagt. Und gut, danach hat sich das schön geändert. Und ja, damals habe ich überlegt, ob ich das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Das, so im Nachhinein kann man immer sagen, ich hätte es gemacht, aber... Und damals gab es eigentlich die Chance, nicht in Deutschland zu wechseln. Der einzige Verein wäre gewesen Bayern München damals.
Klar.
Ja, und die waren ja auch gut besetzt. Mit uns zusammen immer die Meisterschaft gespielt. Und heute haben sie natürlich mehr Möglichkeiten als Spieler. England gab es, wer ist früher nach England gegangen? Kein Mensch.
Ja.
Heute werden die zugeschüttet mit Geld aus England. Und das sagen die meisten natürlich nicht nein.
Naja, gut, ihr habt damals ja auch bei weitem.
Und nur die Summe gab es sowieso früher nicht, um die heute geht. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Und wie war das damals mit Verteidigern? Die waren wahrscheinlich auch gar nicht so angesagt, auch international. Ne? Wenn man sich einen Ausländer geholt hat, hat man sich ja wahrscheinlich eher einen Stürmer geholt oder irgendwie so einen offensiven Mann, sage ich mal.
Auch Offensivverteidiger war, ja gut, war weniger angesagt. Klar, früher waren nur die Stürmer angesagt, Mittelfeld und Sturm. Aber heute werden auch Verteidiger geholt. Das hat sich auch alles geändert.
Na klar.
Ja, ich hätte damals schon eine Chance gehabt. Wie hieß der Trainer von Arsenal London?
Arsene Wenger.
Mit dem habe ich guten Kontakt gehabt. Da hatte ich eine Chance gehabt. Der hätte mich auch wahrscheinlich geholt. Mhm. Aber das war dann, dafür war ich dann schon zu alt.
Ja.
Ich hatte guten Kontakt zu ihm. Der mochte mich auch. Und da hätte ich auch eine Chance gehabt zu spielen. Und auch als Verteidiger.
Ja. Ja, du hast ja damals auch mit und auch gegen.
Heute kosten Verteidiger 80, 90 Millionen.
Ja.
Van Dijk,
ja,
Liverpool und
ja, klar. Das wärst du auch.
Die kosten dann mehr als Stürmer, ist ja irre, ne?
Ja. Ich meine, muss ja sagen, ich weiß gar nicht, haben damals, da musst du mir mal helfen. Am Anfang, als du angefangen hast, war ja viel mehr, hat man Manndeckung gespielt. Und
wir haben angefangen mit Manndeckung. Also du hast eine Aufgabe, du spielst gegen den und den, links außen und das, das machst du, dann schaltest du aus und so hat man das Spiel gelernt. Wir haben erstmal Zweikampfverhalten gelernt, was sehr wichtig war. Das brauche ich dann, wenn ich im Raumdeckung spiele, brauche ich auch ich muss Schnelligkeit haben und brauche ein gutes Auge, Spielverständnis, ja.
Ja.
Antizipieren, vorausahnen, aber das haben nicht alle. So, wenn man das hat, dann kann man auch erfolgreich spielen.
Und dann aber, dass du so marschierst, dass du nach vorne gehst, dein Spiel offensiver
orientiert. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, ich habe immer offensiv gespielt.
Da warst du aber auch einer der Ersten, oder?
In der Bundesliga, ja. Ich war auch der erste Verteidiger, der Manndeckung gekriegt hat, das war auch immer schön.
Aber dafür muss man sorgen.
Du dich auch, dafür muss man sorgen.
Ja, trotzdem hast du ja die ein oder andere.
Es gab früher gute Linksaußen. Reinhard Geier, die Ivan die Kremer-Zwillinge und da gab es schon ein paar Granaten. Und ja, da muss man schon einen guten Tag haben, um gegen die zu bestehen.
Ja.
Und mein Ziel war es, Linksaußen abzuschaffen, ja. Damit ich einen ruhigen Nachmittag habe. Und das habe ich dann irgendwann noch geschafft. Ja. Das Problem war, ich habe dann immer einen Gegenspieler gekriegt, ja. Ja. Der Mann, der gegen mich gespielt hat, weil ich offensiv gespielt habe.
Ja. Trotzdem hast du
da muss man sich auch wieder was einfallen lassen.
Ja, klar. Trotzdem hast du ja auch immer wieder geschafft, eben deine legendären Bananenflanken, ne, der Begriff ist ja nun eng mit dir verbunden, speziell auf Horst Rubisch zu schlagen. Ja,
wenn es aus dem Lauf nicht ging, haben wir versucht, einen Freistoß zu kriegen, das geht ja dann auch immer. Und ja, das, oder Eckbälle, Freistöße, das war natürlich auch immer, da waren wir natürlich auch gefährlich und auch viele Spiele mit umgebogen und gewonnen.
Ja. Täuscht der Eindruck oder ist das weniger geworden, dass die wirklich vom Ball wegschlagen? Heute schlagen sie mehr Richtung Tor, oder nicht?
Ja, die meisten kommen ja gar nicht bis zur Außenlinie, bis zum Strafraum und so weiter. Das ist ja, entweder flanken viel zu früh und sie nutzen die Räume nicht über rechts oder über links. Das liegt am System, was sich geändert. Und auch ein Spielertyp, ja.
Mhm.
Und sie brauchen natürlich auch einen Mittelstürmer, der vorne ist, der mal einen Kopfball kriegt. Allerdings. Wenn ich den nicht habe, wird es schwer.
Ja. Ja. Hat sich das so entwickelt oder hast du das speziell dann trainiert? Auch ich weiß, du hast dann später mit dem Langen hast du dann häufig dann auch nach dem Training nochmal geübt.
Rubisch hat zuerst Laufwege mit Zebic trainiert, bis er nicht mehr konnte. Der hat ihm das beigebracht, die Laufwege. Und als er die hatte, war es für mich einfach, ihn zu treffen.
Ja, okay. Aber wie habt ihr euch dann abgesprochen, ob du jetzt kurz spielst oder flankst oder lang? Hast du gesehen, wie er läuft?
Ich habe das gesehen, wie er läuft, ja. Ich habe nicht nur auf den Ball geguckt, ich habe vorher geguckt, wer wohin läuft und so. Und dann wusste ich, wo er hinläuft. Und da habe ich dann auch versucht, dahin zu flanken. Und das hat auch manchmal auf den Punkt. Wir hatten damals eine gute Quote von 10 Flanken, kam 6 an. Und damals sind 2, 3 drin. Manchmal war es auch nur 10-1. Aber wir haben damit entscheidende Spiele gewonnen.
Ja. Okay. Du hast ja auch mit ein paar legendären Trainern auch zusammengearbeiten dürfen. Und zu einem hat noch jemand eine Frage an dich.
Ja, hallo, lieber Manni. Sag mal, wir haben ja einige Trainer zusammen erlebt und Branko Sebic ist uns alle ja noch in guter Erinnerung. Hast du eine besondere Erinnerung an eine Trainingseinheit von ihm?
Ja, das war Bernd Wehmeier, Clubmanager beim HSV.
Ich habe dich jetzt gerade schon die Stimme erkannt.
Ja, durchs Telefon. Ja, Sebic, es war ja irgendwie, da gibt's ja wirklich auch viele Geschichten. Erinnerst du dich an eine spezielle Übung unter Sebic? Ihr habt ja damals wirklich sehr hart arbeiten
müssen. Spezielle Übung kann ja nur laufen gewesen sein. Wir kamen aus Asien, aus Korea, aus dem Trainingslager zurück nach im Winter im Januar. Schnee und tiefer Boden und ja, sagte, hat er Training angesetzt, wir sind gelandet, nachmittags war Training, sind wir auf den Trainingsplatz gegangen in Ochsenzoll, da haben wir Läufe gemacht von 16er zu 16er. 10, 20, nicht 100%, aber 70-80%, von 16er zu 16er, auf tiefem Boden.
Ja.
Kevin Keegan hat mich gefragt nach 50, wie lange noch, was machen wir noch? Ich sage, bleib ganz entspannt. Auf jeden Fall, wir haben dann bei 115 aufgehört.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, und das war auch ein Punkt für Kevin, dass er irgendwann gesagt hat, mit trainieren zu viel. Was auch richtig war, das hat uns auch die Meisterschaft gekostet. Wir waren hinten raus in der Bundesliga, dann die letzten drei Spiele haben wir Substanzverlust gehabt. Also wir konnten da nicht mehr zulegen, was wir vorkonnten. Und das haben wir, da haben wir zwei Titel im Training gelassen. Ja.
Ja.
Wir waren Trainingsweltmeister.
Aber danach kam dann Happel, der hat das dann wahrscheinlich ein bisschen besser justiert einfach.
Ja gut, wir hatten Alexander Ristich als Co-Trainer, der war für mich nach wie vor überragend. Und Happel hat das halt dosiert. Der hat wenig geredet, was mir...
Kommt
der
ganz recht, ne?
Ja, kam ja ganz recht. Und wunderbar. Aber wenn er mal sauer war, konnte er auch richtig fluchen. Aber er hat nur eins gerne, wir haben offensiver gespielt. Wir haben ja die gleiche Mannschaft gehabt, wir haben offensiver gespielt, ein bisschen anders in der Raumdeckung und so weiter. Bei Zerbic haben wir zu defensiv gespielt.
Mhm.
Und das haben wir dann kompensiert. Haben noch zwei Spieler dazu gekriegt. Und dann lief das. War ja perfekt. Wir waren über Jahre eingespielt dann auch.
Klar. Ich meine, das ist jetzt wirklich schon lange her, man kann das immer schlecht vergleichen, aber so ein Typ wie Happel, der nun wirklich ein Riesentrainer war, ich habe ihn ja nie live erlebt, würde der ja, heute erlebt, funktionieren?
Der war mit Holland Vize-Weltmeister, 78 in Argentinien.
Ja.
Dann hat er in Holland, da hat er schon die Raumdeckung gespielt, vom System her, der war überragend und er hat nicht viel gesagt, aber legendär war als Mannschaftssprecher und geht's raus und legt was auf die Grasmatten. Das war die Besprechung. Der hat ja 20 Sekunden gedauert. Geht's raus und legt's was auf die Grasmatte. Da haben wir mal angeguckt.
Ja, das war klar. Dann machen wir das halt. Ne?
Heute spielen wir Rasenschach.
Ja. Ja, nee, aber welcher Trainer hat dich noch geprägt? So, du hast ja dann auch noch Bruno Klötzer, hat er dir auch viel mitgeben können?
Das war ja davor. Der erste war Klaus Ochs früher, bei dem haben wir, da haben wir sehr viel mit Jugendspielern gearbeitet. Auch ich konnte jeden Tag mit der ersten Mannschaft trainieren in der Anfangsphase, als ich noch in der A-Jugend gespielt habe. Und das hat schon was gebracht. Also ich habe dann damals angefangen mit 72 Kilo und Kampfgewicht 72 Kilo in der Jugend und hatte dann, als ich austrainiert war, hatte dann so 82, 84 Kilo. Das war dann schon ordentlich und ja, dementsprechend hat man noch ein bisschen was drauf gehabt.
Ja.
Also den Grundstein hat Klaus Ochs gelegt, dann kam Kuno Klötzer, der haben wir sehr gut trainiert, weil wir waren alle topfit, haben auch die ersten Erfolge, haben nicht abgestiegen, Pokal gewonnen, Europacup, der Pokalsieger haben wir geholt mit ihm. Kuno war schon eine tolle Type noch aus der älteren Generation, aber hat viel Spaß gemacht. Dann kam, glaube ich, Gutendorf, der wollte die Welt
so
verändern, das hat nicht funktioniert und dann hat, glaube ich, schon noch kurz übernommen und dann kam Zebic. Zebic war gut für uns, hat trainiert, eisern, Disziplin. Wir haben nur zu defensiv gespielt. 1-0 hat ihm gereicht. 0-0, 1-0, 2-1 gewonnen. Und bei Happel ging es dann, da haben wir auch mal 4-2 gehabt oder 5-3 oder 3-0, 4-0. Da haben wir dann mehr Tore geschossen.
Ja. Bist du eigentlich damals, bist ja 71 dann nach Hamburg gekommen mit Gerhard Heidt?
Mit Heidt.
Hast du dich da schnell eigentlich eingefunden damals in Hamburg und bist du so mit der Mentalität klargekommen?
Ja, mit der Mentalität hatte ich nie Probleme. Wir hatten, wie war das? Wir haben zu dritt im Motel Hamburg gewohnt, in Grindel gab es ein kleines Motel Hamburg. Da haben wir gewohnt, die ersten zwei Monate und dann wurden wir bei Familien untergebracht in Norderstedt. Damals war das Familie Dose, werde ich nie vergessen. Da habe ich dann ein Zimmer gehabt, ich wurde da versorgt und das Training war nebenan. In der ersten Zeit, bis wir uns dann mal selbstständig gemacht haben mit einigen Wohnungsräumen. Das hat dann ein, zwei Jahre gedauert.
Mhm. Du hast ja dann damals auch noch, Uwe war ja auch noch da.
Ich habe mit dem dicken Seele gespielt, Willi Schulz, dicker Seele, wie die alle hießen, Hans Schulz, Bubi Hönig.
Ja.
Edge war in dem Tor, ja. Die ersten, die kamen, war ich. Dann haben wir Memmering geholt aus Bremen und Kargus kam noch dazu.
Mhm. Uwe war ja damals ein Vorbild, ne?
Schorsch Volkert und Ole Björn Moser.
Auch
das waren die ersten fünf Einkäufe und die waren alle top.
Hm.
Drei Jungen in der Entwicklung und zwei Erfahrene dazu. Schorsch Volker war ein Riesen. Der ist leider gestorben. Schorsch und Ole Björn Moser, beide leben beide schon nicht mehr.
Mhm. Ja. Du hast ja auch mit so vielen geilen Kickern gespielt und auch gegen so viele Superspieler. Um das nochmal so ein bisschen praktisch zu verdeutlichen, würde ich dich gerne bitten, dass du mal, dass wir mal so eine deine Dream-Mannschaft entwerfen, so im 4-3-3 oder 3-4-3, wie auch immer. Gib mir doch mal ein paar Namen. So, wen würdest du ins Tor stellen?
Ja, heute spielen wir 6-4-6.
Mit da reichen Elf nicht, ne?
Mit Reserve. Oh, das Mikro ist mal runtergefallen.
Kein Problem.
Ja gut, früher gab es natürlich überragende Spieler von, ich musste ja 3-4 Jahre warten, bis man dann das Spiel machen konnte. Wer hat gespielt? Beckenbauer, Furz, Schwarzenbeck, Meier im Tor, ja. Uli Hoeneß, Rainer Bonhoff, hat man kaum eine Chance gehabt zu spielen. Sondern vielleicht ein paar Länderspiele mehr gemacht. Aber klar, im Tor würde ich nennen Sepp Meier, Uli Stein, Rudi Krakus, mit denen ich alle gespielt habe. Und Sepp Meier war damals der überragende Torhüter überhaupt. In der Abwehr Beckenbauer, Vogt, Karls, ja. Dann gab es natürlich auch ein paar gute Ausländer aus Italien, Caprini, Tardelli, Johann Greuff nicht zu vergessen im Mittelfeld, Kevin Keegan. Ja. Dann ein paar deutsche Spieler vorne, Rubesch, Fischer.
Fischer war ja auch 82 dabei zum Fischer Beispiel.
Ja, haben wir beide gespielt. Hat auch ein tolles, was er gemacht, das 3-3, ne?
Ja, genau.
Rubesch aufgelegt, Fischer 3-3. Ja. Ja, dann beim HSV natürlich Dietmar Jakobs nicht zu vergessen als Vorstopper, Nogli, Macker im Mittelfeld.
Ja, also du brauchst einen ganzen Kader und kannst dich gar nicht entscheiden.
Nee, waren tolle Leute gehabt und Wolfgang Rolf da. Auch unscheinbar, auch an Joschi Grof, der war für die Mannschaft damals wichtig, der viel gelaufen ist.
Ja.
Formel Wehmeier rechts außen, hat an linker Verteidiger gespielt. Also war schon eine lustige Truppe.
Platini hast du ja auch erlebt, ne?
Platini, Boniek, in Polen hatte ich gutes Verhältnis. Platini, mit dem habe ich noch Weltauswahl gespielt in Argentinien. Mm. Zico hat mitgespielt. Das war auch ein tolles Erlebnis. Vor 80.000 Argentinien beim 2-1 gewonnen. Mm. Beerzot war Trainer, Weltmeistertrainer. Haben wir Putz, Pezza, Libero, Karls rechts, Concilia im Tor, werden noch gespielt. Zico, Platini, Boniek, Sturm.
Ja, oh, dein Gedächtnis funktioniert aber noch ziemlich gut. Ja, also da kommt's alles wieder hoch. Ne?
80.000 war überragend. Also es war nach 78.
Ja.
War ein tolles Erlebnis.
Ja, ich meine, wenn man so viele, auch das ist ja Reizüberflutung fast und dann in so einer Menge auch.
Aber Maradona habe ich noch vergessen.
Maradona, genau.
Ja, Diego, ich habe nur zweimal gegen ihn gespielt oder mit ihm und ich habe noch ein Trikot von ihm, als er noch in Napel war, haben sie mal in Hamburg ein Freundschaftsspiel, habe ich heute noch das Trikot von ihm mit Unterschrift.
Ja.
Das könnte man eigentlich immer mal versteigern, ne, für den Kunstmeck.
Ja, mache ich gern für dich, dann können wir es in der Liste ein. Ja. Nee, aber das ist ja schon wirklich
noch eine ganze Menge. Passarella war ein überragender Mann von der Argentina damals, der Kapitän von der Meistermannschaft. Wer hat noch das Tor geschossen? Vorne, mir fällt der Name nicht ein. Da war dann in Spanien, der Mittelstürmer von Argentina. Das weißt du doch besser.
Wen meinst du jetzt?
Der Mittelstürmer von Argentina. Lange schwarze Haare.
Ja.
Ja, siehst du, so ist das.
Ja, da hört's auf. Kempes?
Kempes, Mario.
Ja, ein super Typ. Auch schon so alt, dass
ich
das
ein super Typ. Hat Spaß gehabt, mit ihm noch zu spielen. Mhm. Es gab schon super Typen damals. Auch Johann Greuff hatte ich vorhin erwähnt.
Ja.
Habe ich persönlich auch privat kennengelernt in Holland. Ein super Typ, ganz ruhiger und überragend als Mensch.
Mhm.
Wie Franz Beckenbauer auch. Wenn ich auch noch gut befreundet bin. Wir haben ein Jahr zusammen beim HSV auf dem Zimmer gelegen mit Franz. Das war auch eine tolle Zeit. War sensationell.
Ja. Das einfach, wieso? Ja. Was war da besonders gut dabei?
Ja, die Unterhaltung und so weiter. Ja. Und was wer da so alles anruft und was da drumherum passiert.
Ja.
Im Großen, das war schon interessant.
Ja, na gut, auf jeden Fall hattest du mehr Unterhaltung wahrscheinlich als mit Felix Magath. Mit dem hast du ja auch eine Weile auf dem Zimmer gelegen, glaube ich. Ne? Da habt ihr nicht so viel gesprochen. Ist ja auch nicht so gesprächiger.
Wir haben 83 im Zimmer gelegen in Athen und haben wir nachts abends vom Spiel auf dem Balkon gestanden und haben draußen mal, abends nochmal was, ein Glas Wasser getrunken, glaube ich. Mit haben uns noch kurz unterhalten, dass er von Mainz zu morgen sagt, ja, mal, das gewinnen wir morgen, sagt er.
Ja.
Dass er nur das Tor schießt, konnte ich nicht ahnen.
Aber er hat recht gehabt.
Aber ich hätte fast das 2-0 gemacht. Nur Boniek stand auf der Linie und hat ihn runtergehauen. Habe das Ganze. Also das Spiel hätte damals ausgehen müssen, 5-3 für den HSV, wenn alles reingegangen wäre.
Okay.
Aber 1-0 hat auch gereicht.
Ja. Ihr habt ja dann später auch mal sogar zusammengearbeitet, als er Trainer in Frankfurt war, warst du Co-Trainer.
Ja.
Jetzt ist er in Würzburg, jetzt mal ganz spontan irgendwie, aber so als Trainer, ist er als Trainertyp jetzt nicht mehr gefragt? Wollen die Leute, ist er einfach ja, gut, veraltet oder wollen die Leute das einfach nicht mehr hören? Ja,
Felix, die Karriere ist dann irgendwann auch vorbei und irgendwann ist auch gut. Jetzt macht er noch Manager da und ist auch völlig in Ordnung. So ein fließender Übergang, sage ich mal, oder ein ruhiger Übergang, aber hat er auch, war ja lange genug Trainer und irgendwann ist auch gut, glaube ich.
Ja, klar. Was mich, weil du das vorhin so mit diesen auch Weltauswahl und so vor 80.000 und weil du auch so viele große Spiele erlebt hast, wie schwer ist dir das damals gefallen, dann auch irgendwie in den Alltag zurückzukehren und dass dann, man wird nicht mehr so oft angerufen, man hat irgendwie, man fällt aus dieser Traumwelt dann wieder zurück ins normale Leben.
Ja gut, das war ja keine Traumwelt, aber das war ja auch ein bisschen harte Arbeit.
Ja.
Aber als ich aufgehört habe, das war erstaunlich, das hätte ich nie geglaubt, von heute auf morgen hat keiner mehr angerufen.
Ja.
Gut, Freunde, Bekannte, klar, aber sonst...
Also wir Journalisten eben nicht mehr, ne?
Ja, das war ein Traum, das war zu schön.
Ja.
Und irgendwann habe ich gedacht, da stimmt doch was nicht, da habe ich mal angerufen. Ne? Ja. Deswegen haben wir auch wieder Kontakt gekriegt.
Ja, 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 schön.
Nee, was so bundesweit war, da haben wir immer Leute aus Frankfurt, und die was wissen wollen, früher wurden auch die Spieler gegeneinander ausgespielt, ja, der muss spielen, der muss spielen, da gab es ja... Kölner Klicke, Gelsenkirchener Klicke, Südklicke, Stuttgart, Hamburg. Ja, da wurde immer gefalscht, wer spielt, wer wird reingeschrieben, wer wird rausgeschrieben. Und die haben dann nicht mehr angerufen, da war ich ganz froh drum.
Ja, ja gut, darauf kann man natürlich verzichten.
Kann man drauf verzichten.
Ja, Manni, wir sind am Ende angelangt. Ich kann dich aber natürlich nicht entlassen ohne die letzte Frage, die wir allen Gästen stellen. Da kommst du auch nicht drum herum. Die lautet nämlich, wann steigt der HSV wieder auf?
Ja, das ist eine gute Frage.
Bitte um kurze Antwort.
Kurze? Ich wollte gerade aus.
Ja, kannst du auch ausholen.
Sie haben sich ja jetzt, ich will nicht sagen festgesetzt, zwei Ligas. Das erste Jahr war schwer, das zweite war natürlich enttäuschend, aber im Moment sieht es gut aus. Und ich hoffe natürlich, klar, dass sie gehören in die ersten Liga. Das Problem ist dann, in der ersten Liga zu bleiben, ja. Mhm. Mit den Voraussetzungen, die sie jetzt haben. Das hängt auch mit dem Geld zusammen, ja. Ohne Geld reisen sie heute nichts mehr. Und ja. Wäre natürlich schön für alle, dass wir der Erstliga-Fußball in Hamburg haben, ist völlig klar. Und dafür kommt eigentlich nur der HSV in Frage.
Sehr gut. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall vielen Dank, Manni, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat viel Spaß gemacht, auch über die alten Zeiten ein bisschen zu plaudern. Und
danke auch, ja.
Wünsche dir alles Gute.
Danke, danke.
Ja. Ja, und wir hören uns dann wieder in einer Woche nach dem Bochum-Spiel, nach dem hoffentlich erfolgreichen Bochum-Spiel. Bis dahin bleibt gesund, alles Gute. Und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.